Aus den Bibelkurstagen gäbe es viel zu erzählen. Wir wollen Sie heute teilhaben lassen an zwei Erlebnissen. Jetzt im Anfang, nach der Predigt noch zwei. Die beiden stellen sich selber vor.
Hallo, mein Name ist Anita Janoch. Jesus sorgt und kümmert sich. Vor 1,5 Jahren bekehrte ich mich zu Jesus. Hier, durch und im Mutterhaus der Eidlinger Schwestern. Der Weg war etwas steinig, aber dann war ich im Januar 2018 ganz sicher und übergab mein Leben Jesus Christus von ganzem Herzen. Es war und ist das größte Geschenk, welches ich je bekommen habe, nun wirklich ein Kind Gottes sein zu dürfen. Jesus begann ganz fleißig an mir zu arbeiten und ja, er macht es immer noch. Vieles hat sich an mir geändert und in meinem Leben. Doch dann bekam ich ganz plötzlich von meiner Vermieterin die Kündigung meiner Wohnung wegen Eigenbedarf. Und ich sollte ganz schnell und möglichst sofort ausziehen aus meiner geliebten Wohnung in meinem geliebten Heimatort. Es traf mich wie ein Schlag und zog mir regelrecht die Füße unter dem Boden weg. Ich war völlig verzweifelt und wusste nicht mehr ein noch aus. Wusste nicht, wie ich das alles schaffen sollte, finanziell und dann auch noch den Umzug alleine. Ehrlich gesagt konnte ich damals Gottes Plan nicht verstehen. Und es war meine erste große Prüfung, welche ich mich damals ausgesetzt sah. Ich habe mich dann in meiner ganzen Verzweiflung auch an die Eidlinger Schwestern hier gewandt und wir haben ganz viel gebetet. Bereits 2 Wochen später konnte ich eine sehr schöne Wohnung hier in Eidlingen besichtigen. Sie war so schön und ich dachte, so eine tolle Wohnung kann ich mir bestimmt finanziell auch gar nicht leisten. Aber alles hat gepasst. Weitere 2 Monate später durfte ich in diese schöne Wohnung einziehen. Und von wegen den Umzug alleine schaffen, nein, Jesus hat mir 12 ganz fleißige und liebe Umzugshelfer geschickt. Und Sie werden es nicht glauben, diese neue Wohnung ist schöner, größer und günstiger. Und ja, es wohnen auch noch 2 Eidlinger Schwestern, ganz liebe bei mir im Haus. Ja, und so bin ich Jesus unendlich dankbar für diese Kündigung meiner alten Wohnung. Was für ein Geschenk. Ja, Jesus sorgt und kümmert sich und nicht nur bei der Wohnungssuche.
Hallo, ich heiße Andrea Bauer und komme schon eine längere Zeit in den Bibelkurs. Oder, wie es Haniel Strebel formuliert hat, nehme im Sommer ein Vollbad in Gottes Wort. Dadurch durfte ich schon einige Zeugnisse von Bibelkurslern erfahren, die mich in meinem Alltag sehr ermutigten. Und nun stehe ich also hier und möchte Ihnen einen kleinen Teil meiner Geschichte mit Gott erzählen. Ein wirkliches Wunder. Wie einige von Ihnen wissen, arbeite ich in einem Kindergarten. Wir haben schon längere Zeit personelle Engpässe durch Krankheiten und andere Belastungen. Zusätzliche komplizierte Sonderaufgaben forderten unsere Kräfte über die Maßen. Ich kann leider nicht genauer darauf eingehen, das würde die ganze Bibelstunde dauern. Dazu kommen noch Renovierungsarbeiten, die schon sehr lange ersehnt waren, aber mit viel, viel Arbeit verbunden sind. Wir wussten, so kann es nicht weitergehen. Ich brauchte vor allem dringend eine neue Kollegin. Es war aber keine in Sicht. Bei diesem extremen Fachkräftemangel ist das auch echt schwierig. Allein in Stuttgart werden über 200 Erzieherinnen gesucht. Und ich brauchte auf die Schnelle noch eine Kollegin. Und diese Kollegin sollte Jesus nachfolgen. Meine Gebete waren ein großes Fragezeichen. O Herr, woher nehme ich diese neue Kollegin? Ein Monat später, am 9. Juli, geschah etwas ganz Unglaubliches. Ich sprach mit einer Leitungskollegin aus einem Nachbarkindergarten. Sie hatte ein interessantes, aber ganz anderes Problem, nämlich zu viel Personal. Die Berechnung sei irgendwie schiefgelaufen und sie müsse die eingeplante Anerkennungspraktikantin abgeben. Diese suche nun auch eine neue Stelle. Sie sei religiös. Da kam für mich die Frage, ob das nicht jemand für mich wäre. Oh Gott, war das die Lösung für mein großes Problem? Und, oh Wunder, die Praktikantin war nicht nur religiös, sondern eine, die bewusst ihr Leben mit Jesus geht. Und trotz anderer Stellenangebote in unserer Stadt wollte sie gerne die Stelle bei mir annehmen. Jetzt könnte man schon sagen, Gott sei Dank, ich bin so froh und zufrieden. Gott meint es gut. Aber Gott meint es nicht nur gut, er macht es sogar sehr gut. Die Anerkennungspraktikantin wird nur noch zu 50% des Stellenschlüssels angerechnet. Dadurch konnte mir zu meiner Überraschung eine weitere 50% Kraft angeboten werden. Mit ihr werden wir ab September in den Hauptzeiten sogar zu dritt sein. Und diese 50% Kraft löste nochmal ein weiteres Problem von mir. Ich hätte nächste Woche nicht beim Bibelkurs dabei sein können, da meine Kollegin zur Kur musste. Sie wird nun diese Vertretungslücke ausfüllen. Und so kann ich meinen geplanten Urlaub hier im Bibelkurs doch wahrnehmen. Ja, es liegt viel Arbeit hinter uns und vor uns. Und ja, es sind schwierige Zeiten. Aber ich bin getrost. Mein Herr, unser Herr, geht mit uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelarbeit an diesem Nachmittag unter der Überschrift Abraham, Glaube setzt in Bewegung. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt wieder für eine Gelegenheit, in deinem Wort zu graben, zu forschen und herauszufinden, was du für Gedanken für unser Leben hast. Und du hast uns so großartige Vorbilder geschenkt, in denen du dich und dein Vater sich schon als herrlich führend, leitend, formend erwiesen hast. Und so möchten wir jetzt von Abraham ein bisschen was lernen und hören, was uns dieses Wort zu sagen hat. Bitten dich um Segen beim Reden und beim Hören. Amen. In Hebräer 11, in den Versen 8 bis 10, finden wir eine interessante kleine Summe über das Leben dieses Mannes. Hebräer 11, 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Erstens, der Ruf. Und ich denke, es muss ein sehr machtvolles Wort gewesen sein, das den Abraham da erreicht hat. Auch ein sehr liebevolles Wort, das dieses überwältigende Vertrauen schafft, das ihn aufbrechen lässt. Es ist ein Wort, das ihn herausruft aus allem, was bisher sein Leben ausgemacht hat, was über ihn verfügt war und auch verhängt war. Und so vieles, was über unser Leben schon vorgegeben ist, das kann dann auch leicht zum Verhängnis werden. So vieles in unserem Leben, das wir uns nicht aussuchen können, dass wir nur leben nicht leben, sondern gelebt werden, bestimmt werden von dem, was andere über uns bestimmt haben. Es fängt ja schon ganz simpel an, keiner hat sich selber vorbestellt. Ne? Es hat keiner sich ausgesucht, dass es ihn geben sollte. Ich bin nicht gefragt worden vorher. Ich bin auch nicht gefragt worden, wie ich aussehen sollte. Also ich hätte da ein paar Anmerkungen gehabt. So vieles ist über uns bestimmt, verhängt. Die Kultur, das Land, die Sprache, alles, die Eltern, das ganze Umfeld, auch das geistige Klima, das haben wir nicht gewählt. Und man kann da drin hängen bleiben. Und es ist nur ein Ruf Gottes, der den Abraham herausführt aus allem, was da über ihn schon festgelegt ist und verhängt ist. Und er ist aufgebrochen. Es erreicht ihn dieses Wort aus einer anderen Welt. Der Herr sprach zu Abraham, 1. Mose 12, die ersten beiden Verse. Geh aus deinem Vaterhaus und von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen, dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich mache jemanden aus dir, Abraham, dessen Leben Spuren hinterlassen wird. Das Ende deines Lebens wird kein Grab sein. Wenn man deinen Namen nennt, wird man an mich denken. Man wird aber vor allem meine Geschichte mit dir erzählen. Und so mache ich dich zu einem Segen für viele. Abraham, das heißt, durch dich kommt etwas von mir in die Welt, was diese Welt unbedingt braucht. Und ich möchte es durch dich dieser Welt zeigen, sagen, erklären, schenken. Du wirst dein Leben nicht umsonst gelebt haben. Ich bin manchmal, wenn ich unterwegs bin, auch auf Friedhöfen unterwegs. Das hat nichts mit einer makabren Einstellung zu tun und dass ich mich auf die Zukunft vorbereite. Aber dann studiere ich manchmal so Grabsteine und da liest man meinetwegen Anna Berger, 1920 bis 1990. Und das Ausführlichste sind noch der Name und die beiden Jahreszahlen mit Geburt und Tod. Und das Ganze, was das Leben dazwischen ausmacht, das ist ausgedrückt in diesem kleinen Bindestrich und der sieht noch dazu aus wie ein Minus. Kann man schon einmal nachdenklich werden. Gott sagt dem Abraham, ich werde dich zu einem Segen machen, durch dich der Welt etwas schenken, das ich ihr nur durch dich schenken kann, wenn du mir verfügbar bist. Und so nimmt Abraham Gott das ab und bricht auf. Zweitens, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Im biblischen Denken gehören Glaube und Gehorsam untrennbar zusammen. Das Wort, das ihn erreicht, das reicht weiter als nur bis zu einem Bekenntnis, sondern der Glaube Abrahams beweist sich im Gehorsam. Wir glauben nur das, wirklich, was wir tun. Im Neuen Testament heißt es darum auch, nachfolgen, nicht nachdenken. Man tut es oder lässt es bleiben. Man bricht auf oder man bleibt hocken. Und so ist bei ihm der Gehorsam eine Folge des Glaubens. Nicht nur Gesinnung, sondern dieser Gehorsam, der drückt sich dann auch aus in einem Lebensstil. Denn zum Dritten ist über diesen Mann zu sagen, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen. Das wird geradezu zu seinem Markenzeichen. Wandern, umherziehen, nicht sesshaft werden, sich nicht niederlassen und endgültig häuslich einrichten. Die griechische Übersetzung sagt über Abraham, er ist ein Wanderer, ein Migrant, ein umherziehender Aramäer, ein Fremdling, so hat es der Hebräerbrief auch genannt. Fremdling, das heißt, er hat seine Wurzeln nicht in dem Land, in dem er lebt. Er ist hier nicht wirklich zu Hause. Er hat sich auch nicht restlos mit seiner Umgebung identifiziert. Er hat seine Umgebung durchaus verstanden, aber er wird von ihr nicht wirklich verstanden. Er verachtet nicht, wo er sich niederlässt, aber er kann sich auch nicht daran verlieren. Darum kann Fremdling sein auch immer etwas Schmerzhaftes sein. Er kann sich nicht anbiedern und es tut manchmal weh, anders sein zu müssen. Er lässt sich nicht assimilieren, aufsaugen, gleichschalten, inkulturieren. Nach unseren Begriffen scheint Abraham schwach integriert. Denn wenn er einer von ihnen werden soll, muss er auch ihre Götter übernehmen. Andere Götter bedeuten aber immer auch ein anderes Leben. Andere Götter fordern andere Opfer und lassen das Herz auch für andere Dinge schlagen. Und so oft ist es das Ende von Aufbrüchen gewesen, dass man nach einem mutigen Anfang den Göttern des Landes verfällt. Aber so ist ein Fremdling nicht merkwürdig, sondern weil er anders ist, ein anderer hat in seinem Leben das letzte Wort. Und dann ist er viertens ein Wanderer. Und er wusste nicht, wo es ihn hinführen würde. Er zog aus, wusste nicht, wo er hinkäme. Nun, das ist nicht die Ruhelosigkeit von jemandem, der sich nicht festlegen kann und der sich in vielen zahllosen Möglichkeiten verliert. Es ist die Bereitschaft, auf Sesshaftigkeit zu verzichten. Er ist ein Mensch, der nicht besessen ist von seinem Besitz. Er bleibt in Bewegung, mobil, nicht etabliert, hat sich nie endgültig häuslich niedergelassen und gesagt, hier kriegt mich keiner mehr weg. Diese Welt, dieses Land, das war ihm nicht letzte Heimat. Aber, und das ist das Spannende an diesem Leben, und dem würde ich gerne noch ein wenig nachgehen, es gibt Stationen auf dieser Wanderschaft. Fast so etwas wie eine Wegkarte seines geistlichen Lebens und Werdens. Es sind Orte, wo Abraham Altäre aufrichtet. Und diese Altäre markieren seinen Weg und seine geistliche Entwicklung. Nun, einen Altar bauen, das hat damals bedeutet, mit meiner Sache vor Gott hintreten. Von ihm die Antwort auf alle Fragen erwarten. Vor Gott im Gebet stehen und wissen, ich bin auf ihn angewiesen. Gott, wenn du dich nicht meiner annimmst, wenn du nicht mitgehst, dann wird dieser Aufbruch, dieses Wagnis zu einer Katastrophe. Und so baut er Altäre. Und diese Altäre bilden so etwas wie eine Wegkarte im Leben Abrahams. Interessant auch eine Reihenfolge, wie diese Altäre aufgestellt werden. Und kein Ort ist dabei die Endstation, das kann so kommen, aber hier ist es nicht so. Kein Ort ist schon der Himmel, Abraham zieht immer weiter, er ist unterwegs als Wanderer. In 1. Mose 12, die Verse 5 bis 7 lesen wir, so nahm jetzt Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, die Leute, die sie erworben hatten in Haran, zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte Sichem, bis zur Eiche oder Terebinte More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Sichem. Die erste revolutionäre Sache steht bereits in Vers 5. Er kam in das Land. Abraham ist aufgebrochen, losgezogen und tatsächlich im Land angekommen. Es blieb nicht beim Vorsatz, nicht beim halbherzigen Vorhaben, sondern er kommt wirklich an. Das heißt, ein Aufbruch, über den er nicht nur nachgedacht hat, sondern den er tatsächlich vollzogen hat. Und so ist Sichem, wo er diesen Altar baut, der Ort der Ankunft. Terach, sein Vater, das war ein Umwender gewesen. Und ich habe dann nachgeschaut, dieser Name Terach, der wird verschieden übersetzt. Eine Übersetzung heißt Station machen, eine andere sagt Verspätung. Terach hat auch einen Aufbruch begonnen, aber dann hat er sich in Haran niedergelassen und ist da hängen geblieben. Das Unternehmen stockt und wird abgebrochen. Es muss ihnen gut gegangen sein in Haran, denn der Text spricht davon, dass sie eine ganze Menge Habe und Leute erworben und besessen haben. Für Terach wird Haran zur Endstation. Da passt es für ihn und da bleibt er. Aber Abraham lässt sich rufen, bricht auf und zieht aus und kommt an. Es ist mehr als Vornehmen, mehr als ein guter Vorsatz, mehr als ein Vorhaben. Er redet nicht nur über die Sache, sondern tut sie. Und dann lesen wir auch, dass ihm Gott hier erschien. Das ist die nächste spannende Sache in Sichem. Gott erscheint ihm. Und diese Gotteserfahrung kommt als Folge des Gehorsams. Begegnung mit Gott, das kommt aus einer Bewegung mit Gott. Gott erschien ihm, so sagt der Text ganz klipp und klar. Und das war kein inneres Erleben, sondern Gott ist ihm wirklich erschienen. Gott erlaubt ihm eine Begegnung. Und diese Begegnung ist in dieser Gegend in der Wüste. Ich bin immer wieder mal in Israel unterwegs und manche Guides erzählen uns dann, wenn wir durch die Gegend von Beersheba fahren oder sich diese ganze Ecke da abfahren, erzählen sie uns immer über das Mysterium der Wüste. Und dass in der Wüste der Glaube geweckt wird. Also bei mir weckt die Wüste hauptsächlich Durst, aber keinen Glauben. Und dann schrauben diese Geiz sich so um diese Sache herum, dass nicht die Wüste das Entscheidende ist, sondern Wüste der Ort der Begegnung ist. Aber sie möchten uns einreden, wir sollen an den Glauben Abrahams glauben. Sag ich, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich glaube an den Gott Abrahams, der Gott, der ihm erschienen ist. Und das war keine innere Erlebniswelt, die da aufbricht, sondern Gott tritt ihm vor Augen, er erschien ihm. Aber dann geht es weiter. Aus der Bewegung wird eine Begegnung. Und aus der Begegnung wird ein Auftrag. Denn er baute dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und jetzt ist ausgesprochen spannend, wenn man sich die Umgebung anschaut, in der Abraham seinen Altar gebaut hat. Die Stätte, die da erwähnt ist, dieses Makom, das ist eine Kultstätte der Kanaaniter. Und diese Stätte lag außerhalb der Siedlung bei einem Terebintenhain. Der Hain wird More genannt. Und More wiederum bedeutet Lehrer, also Bäume oder ein Baum, der ein Lehrer ist. Was ist es für ein Hain, was ist es für ein Baum? Nun, unter diesen Bäumen ließen sich die Seher der Kanaaniter nieder, die Gottesmänner, die Orakel verkündigt haben. Dieser Hain, diese Bäume, das ist eine kanaanitische Kultstätte, wo die Seher den Menschen, die sie aufsuchten, ihre Wahrheit über die Gottheit verkündigten. Wir kennen ja solche Kraftorte auch bis heute. Und der Seher verkündigt aus dem Rauschen der Zweige den Ratschluss der Gottheit, sagt die Zukunft an und so weiter. Das ist das Setting. Habt ihr das Bild? Denn genau an diesem Ort, an dieser Kultstätte, in diesem Terebintenhain, baut Abraham einen Altar, und zwar dem Herrn, der ihm erschienen war. Mitten in diesem Umfeld, von dem wir sagen würden, es ist esoterisch, magisch, okkult oder dämonisch aufgeladen, mitten in diesem Umfeld, wo andere Götter, Geister und Mächte angebetet werden, mitten da drinnen baut der Abraham einen Altar für den Gott, der ihm erschienen war. Das war ein Wagnis und ein Risiko. Aber Abraham war eben nicht nur ein Nomade, der herumgezogen ist. Wir haben bei diesem Mann von Anfang an immer auch Sendung mitzudenken. Er ist Wanderer, er ist Fremdling, er ist vor allem aber auch ein Bote. Und die Zusagen des Segens, wo Gott ihm sagt, ich mache etwas aus dir und ich mache dich groß und durch dich kommt Segen zur Welt. Ich schütze dich. Und alle, die dir fluchen, werde ich verfluchen. Dieser Segen, der ihm versprochen wird, der war eben nicht nur privat, persönlich für das eigene kleine Leben. Als Gott den Abraham herausruft und ihm Zusagen macht, schickt ihn auf eine Wanderung und die führt ihn zu den Menschen. Und so hat Abraham nicht nur das Vorrecht gehabt, persönlich gesegnet zu sein, sondern auch eine Berufung von Gott, dass er mitten in einer heidnischen Umwelt eine Stimme für Gott wird. Wenn du willst, spätestens hier mit Abraham beginnt Mission. Mitten in diesem Umfeld richtet er einen Altar auf. In 1. Mose 12, Vers 8 lesen wir dann weiter, dass er aufbrach von dort ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und da schlug er sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an oder aus. Beide Übersetzungen sind möglich. In Bethel steht also ein zweiter Altar, auch ein spannender Ort. Wenn man nach Bethel will, muss man hinaufgehen. In Bethel ist man dann oben. Bethel ist so ein Ort in der Schrift, wo etliche Gestalten der Schrift Visionen, Träume geschenkt bekommen haben. Ein sehr inspirierender Ort. Braucht ihr nur an den Jakob zu denken, der in Bethel die Himmelsleiter gesehen hat. Aber jetzt kommt was Spannendes hinzu. Er hat den Namen des Herrn nicht nur angerufen, sondern er hat den Namen des Herrn buchstäblich ausgerufen. Das Anrufen ist uns vertraut. Gott, ich brauche dich. Ich bin in deinem Namen aufgebrochen. Ich habe es gewagt. Ich bin ausgezogen aus meiner alten Heimat. Jetzt bin ich mit dir unterwegs. Du hast mir Zusagen gemacht. Und ich erlebe auch, dass du dich daran hältst. Aber ich brauche dich auch weiterhin. Wenn du jetzt nicht der bist, der du sagst, dann bin ich geliefert. Ich verlasse mich auf dich. Das heißt es, den Namen des Herrn anrufen. Aber dann geht es ihm weiter, den Namen des Herrn ausrufen. Diesen Namen des Herrn bekannt machen. Und wie gesagt, es ist eigentlich völlig logisch. Da kommt jetzt dieser Fremdling, lässt sich in Mitte der Kanaaniter nieder. Und eins der ersten Dinge, die dieser Zugereiste tut, er baut einen Altar. Und ihr könnt euch vorstellen, die sehen das, alle kriegen das mit. Und die nächste Frage ist schon, für wen ist denn dieser Altar? Wem opferst du denn? Wen betest du da an? Und schon muss er sich erklären. Ich würde sagen, eine Steilvorlage für Evangelisation und Mission. Also den Namen des Herrn nicht nur anrufen, mit erhobenen Händen vor Gott stehen. Nicht nur sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, bitte mach, Gott, schenk, Gott, tu etwas. Sondern den Namen des Herrn ausrufen. Und wie gesagt, in keiner einfachen Umgebung. Da war alles behaust, bewohnt, belebt von dunklen Mächten. Und da kommt sein Leben und sein Wort hinein als ein erstes Licht des Himmels. Also, aufbrechen, ankommen. Und dann aus Gehorsam eine Begegnung. Und diese Begegnung setzt in Bewegung. Und zu dieser Bewegung gehört Altäre bauen und die Altäre sind ihrerseits schon eine Botschaft aus einer anderen Welt, einer anderen Wirklichkeit, die Botschaft von einem anderen Gott. Der dritte Ort, der im Leben des Abrahams auch sehr spannend ist, ist dann Hebron. 1. Mose 13, Vers 8. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Also mal für die Schwaben, gell? Wenn man ein bisschen fragt, was man bauen soll. Ne? Es gibt auch noch andere Möglichkeiten als Häusel. Klammer zu, wir Österreicher sind genauso schlimm wie ihr. Wir singen nur keine Lieder darüber. Hebron ist ein Ort, an dem sehr viel geschieht im Leben Abrahams. Es liegt hoch oben, 935 Meter Seehöhe. Hebron ist vor allem der Ort des Sieges und der Fruchtbarkeit. Das ist der Ort, wo sich Abraham zum ersten Mal für längere Zeit niederlässt. Ein Ort, wo man die abgebrochene Beziehung auch wieder erneuert. nach seinem Aufenthalt in Ägypten. In Hebron entscheidet sich Abraham, den Lot ziehen zu lassen. In Hebron hat Abraham gelernt, dass das Land grün wie Ägypten für ihn kein Segensort ist. Da lässt er sich nieder und entscheidet sich dafür, lieber einfach und lieber etwas staubiger und trockener zu existieren, aber nie wieder so etwas wie Ägypten. In Hebron kommt es zur Begegnung mit Melchisedek und in Hebron verweigert Abraham die Angebote und die Geschenke des Königs von Sodom. In Hebron lernt Abraham Sterne zählen und glaubt an die Möglichkeiten Gottes. Hebron ist dann auch der Bundesort, da wird er auch Freund Gottes genannt. Und da wird dann auch seine Grabstätte sein. Er kauft die Höhle Machpela, dort begräbt er seine Frau. Diese Höhle ist sein einziger Grundbesitz, den er als Eigentum hat. Sonst ist er immer umhergezogen. Und so spricht Hebron eine interessante, deutliche Sprache. Sieg, Fruchtbarkeit, wichtige Weichenstellungen, Entscheidungen, was man in Zukunft will und auf keinen Fall will, und der erste Besitz und Hebron wird auch sein Grab. Und das heißt, Abraham ist ein Mann, der am Ort seines Sieges oder seiner Siege begraben wird. Also nicht jemand, der nach Weglaufen und Versagen irgendwo verscharrt wird. Ein Leben, das nicht einfach aufhört, sondern sich vollendet. Er ist ein Mann, der seinen Lauf zu Ende bringt und dem es vergönnt ist, im Alter nicht alles zu ruinieren, was er in früheren Jahren gebaut und geschaffen hatte. In Hebron tritt Abraham als Sieger von der Bühne ab. Und das Spannende an einem geistlichen Leben ist ja nicht, ob man gut als Teenager startet, sondern die spannende Frage über ein Leben ist, was sagt man über dich, wenn du 75 bist, oder spricht da schon längst keiner mehr von dir? Ich habe lange Jahre Jugendarbeit gemacht. Seit ich das Eisbärenblond da oben habe, braucht man mich da weniger. Das ist auch okay, das ist mir auch zum Teil schon viel zu laut. Jugendarbeit hatte diesen Glamour immer, die Jugendarbeit. Nicht? Ist cool, ist spritzig, witzig, flott, manchmal schrill. Nur die Teenagerjahre gut hinter sich zu bringen, ist eine Sache. Spannend wird es bei Partnerschaft, bei der Familiengründung, Beruf und Betrieb, Aufstieg, überhaupt, wenn man in die geistliche Midlife-Crisis kommt. Und nicht vergessen, wir haben es schon einmal besprochen irgendwann, die zweite Lebenshälfte ist gefährlicher als die erste. Und in der zweiten Lebenshälfte sind viel mehr Menschen gescheitert in geistlichen Dingen als in der ersten. Und die Liste derer, die eine abgebrochene geistliche Biografie haben, ist sehr lang. Und das passiert alles in der zweiten Lebenshälfte, wo man es eigentlich hätte besser wissen und auch besser machen können. Finishing well, so hat es ein lieber Freund, ein Ami aus Albanien, einmal ausgedrückt. Finishing well, den Lauf gut vollenden, das ist dem Abraham vergönnt. Und so ist er am Ort des Sieges und der Frucht begraben. Das ist Hebron. Und ich grüße alle grauen Häupter hier und wünsche euch ein gutes Vollenden dieses Laufes. Doch, ich mag die jungen Leute, ist überhaupt keine Frage. Aber was aus einem geistlichen Leben wird, das entscheidet sich in der zweiten Lebenshälfte. Und dann haben wir noch einen Ort, den ich kurz ansprechen möchte, das ist Beersheba. Da schlossen sie einen Bund, das steht in 1. Mose 21, Vers 32 bis 34. Da schlossen sie einen Bund. Abraham pflanzte einen Tamariskenbaum in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes aus. Und er war ein Fremdling in der Philisterland eine lange Zeit. Beersheba heißt Schwurbrunnen oder Siebenbrunnen, einfach weil bei dem Schwur oder bei diesem Bund sieben Tiere zur Bekräftigung geopfert wurden. Abimelech und Pichol ziehen dann weg. Abraham rief den Namen des Herrn an. Er rief den Namen des Herrn aus und eine frühere Übersetzung, Luther 1912, sagt sogar, dieses hebräische Kara bedeutet, Abraham predigte dort von Gott. Das kennen wir inzwischen. Allerdings gehört Beersheba in die späteren Jahre des Abraham. Und Beersheba ist ein Ort, wo er tiefe Brunnen gräbt. Und tiefe Brunnen heißt frisches Wasser aus der Tiefe. Still werden und tief graben. Ein Ort des Ruhens, des Nachdenkens, wo man die verborgenen Dinge Gottes entdeckt, nicht die verbotenen. Beersheba, das ist ein Ort, wo man Tiefe lernt, damit vor lauter Frucht und Segen in der Weite man nicht zum Problem wird. Denn Weite und Segen kann zum Fluch werden. Und das kenne ich sehr, sehr gut. Man lebt mit Gott, liest sein Wort und betet, macht Entdeckungen über Gott und auf einmal hat man auch eine Botschaft. Doch, man hat auf einmal etwas zu sagen. Und dann wird man mit dieser Botschaft gefragt, dann kommen die Einladungen und dann kommen die Termine, der Kalender wird voller und man ist unglaublich viel für diesen Gott unterwegs. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass man für diesen Gott unterwegs ist, aber nicht mehr oder immer weniger mit ihm lebt. Und dann spritzt man das Wasser in die Weite und auf das verdorrende Land, ist ja notwendig, und versäumt es, Brunnen zu graben und in die Tiefe zu gehen. Und so ist Abrahams Ort Beersheba ein ganz wichtiger Ort am Ende seines Lebens, gegen Ende seines Lebens, dass er etwas weiterhin zu sagen hat, nicht nur abgestandenes Wasser, nicht nur routiniert sein muss. Und natürlich, sagt uns der Text, hier predigt er den Namen des Herrn. Hier taucht im Leben Abrahams der Name Jahwe auf. Elohim ist der Schöpfergott, das wissen wir. Jahwe ist der Gott, der erlösend, helfend, heilend in diese Schöpfung eintritt. Er entdeckt eine neue Facette, nicht nur Gott über ihm, sondern Gott mit ihm in dieser Welt. Jahwe, der sich in die Verhältnisse hineinbegibt. Das letzte, der letzte Altar steht auf dem Berg Moria, 1. Mose 22. Das wäre nochmal eine eigene Bibelarbeit wert. Es ist ein Ausdruck für einen Höhepunkt einer geistlichen Entwicklung. Denn in Moria lernt Abraham die Gabe, die er empfangen hat, seinen Sohn Isaak, abzugeben, zurückzugeben an Gott, damit ihm die Gabe nicht zum Götzen wird. Er gibt das Empfangene zurück an Gott, damit Gott es ihm neu schenken kann, nachdem er die Hand davon abgezogen hat. Und selbst wenn er sterben muss, sagt er, Gott, du weißt, was du willst und dein Wille ist immer gut. Und so hat Abraham vielleicht nicht immer alles verstanden über Gott, aber eines hat er verstanden, ich will es nicht mehr besser wissen als er. Und wenn er sagt, gib her, gib die Gabe zurück, dann wird die Gabe nur auf diese Weise nicht zum Götzen, sondern Abraham bleibt ein Freund Gottes, der selber der große Geber ist. Und der Geber, Gott, ist immer wichtiger als alle seine Gaben. Dass Gott ihn dann am Ende sagt, du kannst den Sohn wieder für dich nehmen, ich habe was anderes, ist eine andere Story. Aber aufpassen, Gaben zurückgeben, damit sie uns nicht zum Götzen werden, damit der Geber alleine verherrlicht wird. Amen. Lernen und dir dafür danken, dass du uns geduldig deine Wege führst. Und wir möchten auch lernen, dass kein Ort zur Endstation werden muss, sondern du führst bis ans Ziel, auch bis an die Stadt deines Tages, deren Baumeister du sein wirst, dass wir dann eines Tages nach unserer Wanderschaft endgültig auch zu Hause sein und angekommen sein dürfen. Amen.
Ich bin Gertraude Risch, das ist schon wahr, Bibelkurse hatten wir schon einige. Die Frage war jetzt, verbindet ihr was, habt ihr was zu erzählen von Abraham? Und da hat es bei mir sofort gezündet. Und zwar machen wir seit einiger Zeit, ein, zwei Jahren, bei uns zu Hause eine Bibelstunde mit Sorani-Flüchtlingen, Kurden aus dem Irak. Und wir haben den Riesen-Joker, dass in unserem geografischen Bereich eine Freundin ist, die Muttersprachlerin ist in Sorani. Und wir haben mittlerweile das Johannesevangelium durch, die Bergpredigt und Vater Unser und solche Klassiker, bis wir gefragt wurden, nee, die Flüchtlinge fragen, wir wollen jetzt getauft werden. Da haben wir Kontakt mit einer Gemeinde und da sagt die Gemeinde, naja, macht ihr mal den Taufunterricht. Also machen wir jetzt Taufunterricht. Keine Ahnung, aber wir bemühen uns. Und als wir so ziemlich mit den Basics durch waren, fiel uns auf, die 10 Gebote kennen die überhaupt nicht. Sage ich, kein Problem, nächstes Mal machen wir die 10 Gebote. Aber als ich anfing, mich vorzubereiten, da ging das los. Mose, wer ist das denn? Sinai, nie gehört. Ägypten, das war schon gut, das kennen sie politisch. Und so ging ich immer weiter zurück und am Ende dachte ich, ich muss in Ur anfangen. Also noch einen Schritt vor meinem Vorredner. Und wenn das Wort Abraham kommt, da kriegen die leuchtende Augen. Also Abraham, den kennen wir und er hat auch einen super Sohn, den Ismael. Und so geht das dann weiter. Wir sind eigentlich nur am Erklären, am Suchen, aber Gott wirkt. Und durch diese Person Abraham habe ich dann ganz in der ersten Stunde den Bogen geschlagen. Ur, Haran, Kanaan, diese Zwischenstation in Ägypten haben wir weggelassen und dann gleich zum Sinai. Ungefähr eine Stunde hat das gedauert. Uns tut es total leid, dass wir all die wertvollen Sachen zwischendurch weglassen müssen. Aber zunächst mal geht es ja um den roten Faden. Dann hatten wir die Hungersnot in Kanaan, weshalb die Israeliten 400 Jahre in Ägypten waren. Und dann, nach diesem Riesenbogen, nach einer Stunde konnten wir anfangen mit den 10 Geboten. Die meiste Zeit, ich zeige Ihnen noch kurz, was wir für ein Häufchen sind, Uli und ich. Und dann gibt es diese Sorani-sprechende Frau, die ist alt, hat furchtbare Arthrose-Schmerzen, ist blind, kann nicht mehr lesen. Also das ist unser Hauptjoker. Ohne die läuft gar nichts. Dann gibt es welche, die können lesen, andere sind Analphabeten. Dann gibt es welche, die können gut Kuchen backen und wir versuchen ihnen die Geschichte zu erzählen. Ich sage das nur deshalb so ausführlich, wartet nicht drauf, bis irgendwas Perfektes kommt, was dann weitergegeben werden kann. Nehmt das, was euch vor die Füße fällt und das ist in unserem Fall diese Sorani-Bibelstunde und wir sind super glücklich damit und wollen weitermachen. Danke.
Ja, ich bin der Ulrich Risch, freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Und wenn ich von Meilensteine in meinem Leben erzählen will, dann fallen mir Bibelverse ein, die Gott mir in bestimmten Situationen in meinem Leben gegeben hat. Da ist zum Beispiel Psalm 31. Ich war Student an der Uni Köln, habe BWL studiert, ich war Christ, arbeitete in einer christlichen Gruppe mit, die einen guten Kontakt zu Eitlingen hatte. Und vor meinem zweiten Bibelkurs im Sommer 1979 wurde ich mit meiner Diplomarbeit fertig. Als ich die Diplomarbeit abgegeben hatte, habe ich gebetet, Herr, lass mich die Arbeit bestehen, mir reicht eine 4,4. Aber dieses Gebet ging bis zur Decke und kam ungeöffnet zurück. Da habe ich also eine Woche ungefähr gebetet. Und dann konnte ich sagen, egal was kommt, ich nehme es aus deiner Hand. Dann hatte ich Frieden und bin dann zum Bibelkurs gefahren. Und hier nach Eitling, klar. Und an einem Wochenende im Oktober hatten wir von der christlichen Gruppe, von der Hochschulbibelgruppe, hatten wir eine Rüstfreizeit, um uns auf das Wintersemester vorzubereiten. Das war im Oktober. Und am Sonntag gab es immer für jeden Teilnehmer einen Bibelvers, sozusagen der Semestervers für das kommende Semester. Und ich bekam das Wort Psalm 31, 15 und 16. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Den ersten Teil habe ich sofort von ganzem Herzen bejaht. Du bist mein Gott. Ich hoffe auf dich. Aber beim zweiten Teil, meine Zeit steht in deinen Händen, musste ich schlucken. Denn ich ahnte, ich hatte die Arbeit nicht bestanden. Ich hatte nichts in der Hand, aber das war nur dieses Wort. Und als ich abends zu meiner Wohnung kam, fand ich einen Brief von meinem Professor vor, ich sollte doch mal in seinem Büro vorbeikommen. Am Montag bestätigte sich meine Ahnung, ich hatte keine 4,4, sondern eine 4,5. Nicht bestanden. Es war ein Schock für mich. Ich hatte viel gebetet und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass ich weiter studieren sollte. Aber da war noch ein anderes Problem. Bis dahin wurde ich von meinen Eltern finanziert. Würde mein Vater mich weiterhin unterstützen können? Das war die große Frage. Er hatte kurz vorher einen Herzinfarkt erlitten und bekam nur noch 20% seines vorherigen Gehaltes als Rente. Ich wohnte nicht zu Hause. Es war ein schwerer Gang für mich. Aber Gott hatte ihn vorbereitet. Er stimmte zu, dass ich weiter studieren sollte. Und da besuchte mich Professor Ellinger. Selten, dass ein Professor einen Student zu Hause aufsucht. Er war Christ und mit seiner Frau elterliche Begleiter der Gruppe. Er hatte eine Anfrage vom ERF bekommen, ob er nicht mit einem Studententeam eine betriebswirtschaftliche Untersuchung vornehmen könnte. Und darin sah ich Gottes Führung und sagte sofort zu. Zu dritt haben wir die Untersuchung durchgeführt. Gott gab mir bis zum Ende meines Studiums immer wieder die Zusage, dass er mich versorgen wird durch Jesaja 45, 2 und 3. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will die ehernen Türen zerschlagen und die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verlorene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin. Und das habe ich bis heute immer wieder erfahren, wie Gott Kleinode schenkt, heimliche Schätze, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Aber das ist ein anderes Thema, es wird zu lang. Und an einem meiner Tiefpunkte im Examen bekam ich von Bruder Harald Völsch aus Südafrika Post. Und ich fühlte mich so, da war vorhin die Karte von Ägypten, wenn Sie eine Deutschlandkarte vor sich haben, mit einem ganz hohen Maßstab und Sie gucken auf die ostfriesischen Inseln, dann sind das Punkte. Und ganz viel Blau herum. Und diese kleinen Punkte, kam ich mir vor, das ist das, was ich weiß, ist mein Wissen und das Blaue, das ist das Unwissen. Ich habe viel Unwissen und soll ins Examen gehen. Ich war also wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, Fenster aus, auf, ich schmeiße die Bücher raus. Und da kriegte ich einen Brief von Bruder Harald mit der Zusage aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ich fühlte mich so richtig aus dem Schlick herausgeholt. Ja, so schenkt Gott Meilensteine. Im Mai 82 habe ich mein Studium abgeschlossen und fing im Oktober 82 beim ERF an, bis Mai 2016, 34 Jahre. Ich konnte, als ich die zweite Diplomarbeit anfing, nicht sehen, dass mein Weg mich zum ERF führt. Aber Gott sah das schon. Er gab mir damals schon meinen Arbeitsplatz, obwohl ich das nicht wusste. Aber Gott macht es gut. Meine Meilensteine sind Gottes Worte, wie sie an der Bibel, denke ich, habe da genau, das ist Sprüche 23, 26, aber da sage ich nichts dazu. Und Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Und Sie können sich darauf verlassen. Amen.
Ich bin gebeten worden, noch ein Segenswort zu sprechen aus Jesaja 45, Vers 2 und 3. Ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. Ich will eherne Türen zerschlagen, die eisernen Riegel zerbrechen und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels.
So gehen wir gespannt in die neue Woche. Gott befohlen.